guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 26. September 2025. Die Einführung der Bezahlkarte sorgt innerhalb und außerhalb des Rathauses für Protest. Ein Bericht von Migrationsausschuss gestern in Freiburg und einer Kundgebung vor dem Rathaus. Hier verbotene Pestizide exportiert Deutschland halt in den globalen Süden. Frankreichs ehemaliger Präsident Sarkozy soll Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen sein und wurde deswegen jetzt zu 5 Jahren Haft verurteilt. Viel Lob und wenig Diskussion im Bauausschuss. Ein Bericht aus der Freiburger Kommunalpolitik, das erwartet euch in der heutigen Sendung. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Mit einer förmlichen Weisung hat das Regierungspräsidium Freiburg die Stadt Freiburg als letzte Kommune in Baden-Württemberg gezwungen, den Prozess zur Einführung der Bezahlkarte für Personen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, zu starten. Etwa 500 Menschen könnten davon betroffen sein. Im Migrationsausschuss des Freiburger Gemeinderats am gestrigen 25. September gab Sozialbürgermeister Kirchbach nun bekannt, dass die Stadt Freiburg am 24.09. die ersten 200 Bezahlkarten bestellt hat. Parallel zur Sitzung des Gemeinderats fand vor dem Rathaus eine Kundgebung unter dem Motto Nein zur Bezahlkarte in Freiburg und anderswo, Nein zur Bezahlkarte für BürgergeldbezieherInnen, Nein zur Bezahlkarte für Geflüchtete statt. Etwa 120 Menschen haben sich daran beteiligt. Radio Dreieckland hat die Ausschusssitzung und den Protest begleitet.
Erst vor kurzem fordert Friedrich Merz, dass es eine bundeseinheitliche Bezahlkarte geben solle. Diese Forderungen sind Ausdruck eines autoritären Sozialstaates, der pauschal entscheidet, wer Unterstützung bekommt und wer nicht. Eigentlich müsste bei jeder Person eine Einzelfallprüfung durchgeführt werden, bevor sie die Bezahlkarte erhält. Denn es muss geprüft werden, ob die Bargeldgrenze angemessen ist. Diese Grenze ist etwa abhängig von Alter, Krankheit, Behinderung und Alleinerziehung. Doch solche Prüfungen gibt es meist nicht. Es geht schon lange nicht mehr um die einzelnen AsylbewerberInnen und ihren Schutz, sondern um ganze Personengruppen, die keinen Platz, keine Solidarität, keine Unterstützung und damit auch keinen lebensnotwendigen Schutz mehr bekommen.
Die Bezahlkarte ist eine Debitkarte, eine Guthabenkarte ohne Kontobindung. Hinter jeder Bezahlkarte steht ein reales Konto mit einer IBAN. Die Bezahlkarte selbst hat jedoch nur eine virtuelle IBAN. Zwischen dem realen Konto, über das die Behörde die Kontrolle hat, und der Bezahlkarte für Geflüchtete wird eine App geschaltet, die sogenannte My Social Card App. Mit dieser App wird die Bezahlkarte gesteuert. Die Behörde hat die jeweilige Karte immer im Blick. Ein Beispiel. Beträgt der Geldbetrag auf der Karte am Monatsende mehr als 200 Euro auf einer Karte, wäre der Vermögensfreibetrag nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei 200 Euro liegt, kann Einsicht in das Konto erzwungen werden. Der direkte Einblick in das Konto der Karte erfolgt dann per Computer bei der Leistungsbehörde. Die Sachbearbeiterinnen der Behörden, die dieses System bedienen, und das werden dann die auch in Freiburg sein, können die Funktion der Karte auf einen bestimmten Bezirk einschränken. Sie können Überweisungsfunktionen steuern, was bedeutet, dass jede Überweisung über eine Whitelist bei den Behörden genehmigt werden muss, also beantragt und genehmigt werden muss. Außerdem können Sie die Höhe der Bargeldabhebung begrenzen, die Karte jederzeit sperren und für bestimmte Händlergruppen blockieren. Sie können internationale oder Inlandsüberweisungen sowie den Internet-Einkauf einschränken bzw. verbieten. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie den Kontoverlauf einsehen und vieles mehr. Dadurch wird erheblich in die persönlichen finanziellen Angelegenheiten der Betroffenen eingegriffen. Es wird diktiert, wie, wofür und wo das Geld ausgegeben werden darf. Die Anwendung einer dieser Funktionen sind heute gesetzlich noch nicht erlaubt, aber wer weiß schon, was morgen sein wird, vor allem wenn es keinen nennenswerten Widerstand in diesem Land gegen solche Projekte wie die Bezahlkarte gibt.
So Walter von der Initiative Bezahlkarte stoppen und von Aktion Bleiberecht bei der Kundgebung vor dem Rathaus. Im Rathaus machte allerdings auch Sozialbürgermeister Kirchbach klar, dass er ganz und gar nicht glücklich ist mit der Weisung des Regierungspräsidiums, dass die Stadt zwingt, die Bezahlkarte einzuführen.
Gut, in der Zwischenzeit haben Sie ja der Presse entnommen, wir haben es ja an die Fraktion mitgeteilt, dass wir eine förmliche Weisung des Regierungspräsidiums Freiburg erteilt haben zur Einführung der Bezahlkarte. Somit sind wir verpflichtet, dass wir diese Bezahlkarte einführen, weil es ist eine Pflichtaufgabe nach Weisung. Da können wir jetzt auch nicht eine In-sich-Klage machen gegen das Land. Das ist nicht möglich. Das heißt, die Umsetzung ist folglich zwingend erforderlich, auch wenn wir weiterhin unsere deutlich geäußerten Bedenken für richtig erachten. Das heißt also großer Verwaltungsaufwand. Die Zielgruppe ist eine vollkommen andere, als eigentlich mal beabsichtigt war. Und auch der Bund hat ja die Bezahlkarte als Möglichkeit ins Gesetz mit reingeschrieben, aber nicht als Verpflichtung. Und jetzt wird uns als Stadtkreis dieses Ermessen auf null reduziert. Das heißt, unsere Bedenken bleiben bestehen. Das heißt, es wäre eigentlich vernünftig gewesen, auch die Erfahrung von Pilotkommunen, Landkreisen differenziert auszuwerten. Diese Pilotphase gab es gar nicht, obwohl sie uns zugesagt wurde. Es gab nun mal einen Landkreis, der mal vorgeprescht ist, das war der Ortenaukreis, und dann sollten zwei Stadt- und Landkreise als Pilotkommunen ausgeguckt werden. Aber man hat dann gleich über Verordnung das Ganze beschleunigt.
Die Stadt muss die Weisung, die Bezahlkarte einzuführen, umsetzen. Das scheint klar, aber gibt es wirklich keine rechtliche Handhabe, gegen die Weisung und gegen die Bezahlkarte vorzugehen? Walter von Aktion Bleiberecht sieht das in einem RDL-Interview etwas anders als Sozialbürgermeister Kirchbach.
Das kann sich aber nach unserer Auffassung durchaus gegen die ausgrenzende Bezahlkarte positionieren, politisch, und sollte dies nach unserer Meinung auch tun, zum Beispiel über den Gemeinderat. Sie könnte ein Rechtsgutachten in Auftrag geben, sich für eine kommunale Verfassungsbeschwerde entscheiden. Das wurde bereits in Göttingen diskutiert und wird nun in Hannover favorisiert. Da steht es dann auch noch an, darüber im Gemeinderat in Hannover zu entscheiden. Das kann die Stadt, wenn sie ein Signal setzen möchte gegen diese Entwicklung, gegen diese rechte Entwicklung und gegen diese Angriffe auf die finanziell schwachen Menschen hier im Land.
Ein bisschen nachhaken beim Regierungspräsidium versprach Ulrich von Kirchbach im Migrationsausschuss dann doch.
Wir werden auch vom Rechtsamt mal beim Regierungspräsidium nachfragen, wie sich diese 50 € Bar zusammensetzen, ob es einen Warenkorb gibt oder wie man auf die 50 € kommt. Das ist also für uns auch noch nicht so richtig nachvollziehbar.
Wie läuft jetzt der Prozess der Einführung der Bezahlkarte in Freiburg?
Der geplante Ablauf der Ausgabe wird so sein: Phase 1 Neuanträge. Neuanträge gibt es eigentlich zunächst mal so gut wie gar nicht, aber es gibt natürlich eine relevante Gruppe, die es betreffen wird, und zwar das sind die ukrainischen Geflüchteten, die seit 1. April hier sind. Das heißt, da wird ja ein Rechtskreiswechsel geplant, der wird wahrscheinlich im Oktober im Bundestag beschlossen. wie es aussieht. Das heißt also, die werden dann vom Bürgergeld, vom SGB II ins Asylbewerberleistungsgesetz dann überführt und die werden dann auch die Bezahlkarte bekommen. Also das ist, sag mal, die Hauptgruppe bei den Neuanträgen. Dann wollen wir in der Phase 2 die Bestandspersonen mit Barauszahlungen umstellen. Das heißt, bisherige Barauszahlungen werden sukzessive auf die Bezahlkarte umgestellt. Phase 3 werden dann die Bestandspersonen in Gemeinschaftsunterkünften sein. Das heißt also schrittweise Einführung Unterkunft für Unterkunft. Wir fangen dann an mit Unterkunft A, ohne uns da jetzt noch festzulegen. Und dann geht es dann weiter. Und dann 4 ist dann das Bestandspersonen in Privat. Im Privatwohnraum, das ist eine nachgelagerte Umstellung beziehungsweise auch eine weitere Clusterung nach Haushaltsstruktur mit Kinder und ohne Kinder.
Die ehemalige Regierungspräsidentin und jetzige Grünstadträtin Bärbel Schäfer brachte das kommunale Regelungsbefreiungsgesetz ins Spiel, das der baden-württembergische Landtag wohl demnächst verabschieden wird.
Wir wollten einfach auch noch mal anregen, es gibt ja irgendwann, das Gesetz ist ja noch nicht verabschiedet, dieses ominöse Regelungsbefreiungsgesetz oder sonst irgendwas, also ich weiß nicht genau, wie es heißt, also wo man den Antrag stellen kann, dass man von Verordnungen und Verwaltungsvorschriften freigestellt werden kann. Jetzt sind wir als Gemeinderat ja dafür nicht zuständig, wie ich gelernt habe, sondern genau. Die Verwaltung stellt den Antrag selber. Wir müssen informiert werden. Ich wollte an dieser Stelle nur sagen, also wir würden einen Antrag der Verwaltung, sich genau davon befreien zu lassen, wegen auch aufgrund dieser Besonderheiten für Freiburg, durchaus unter.
Auch SPD-Stadtrat Walter Krögner kommentierte die Einführung der Bezahlkarte.
Ja, es ist halt ein trauriges Beispiel dafür, wenn Sachlichkeit durch Ideologie ersetzt wird. Ich würde interessieren, ob es eine Umsetzungsfrist durch das Regierungspräsidium gegeben hat oder ob wir es so lange hinauszögern können, wie es halbwegs vertretbar ist und auch möglich.
Zum Hinauszögern erklärte Hans Steiner vom Amt für Migration und Integration.
Zum Ablauf, 10. Oktober war die Frist. Wir haben das Rollout gestartet mit der Bestellung der Bezahlkarte. 200 sind bestellt, also die kommen. Und von daher sind wir jetzt eigentlich erstmal der Weisung nachgekommen, hier tätig zu werden. Und von dem Personal, was wir haben, Herr Bürgermeister von Kirper hat es ja auch geschildert, dieser Ablaufplan, der hängt natürlich auch an der Realisierbarkeit vom Personal. Und wir lassen uns ja jetzt nicht ins Chaos treiben, sondern dann geht es ins Frühjahr oder bis ins Sommer, bis diese Umsetzung mit unseren Möglichkeiten passiert. Wir können nicht 10 Leute zusätzlich einstellen wie bei der Einbürgerung und freiwilligen Entscheidungen der Stadt.
Das Thema Bezahlkarte wird wohl auch noch einmal den Gemeinderat befassen. Mehrere Fraktionen haben den Antrag gestellt, das Thema auf die Tagesordnung des Rats zu setzen. Fragen hat nämlich unter anderem auch noch Stadtrat Gregor Mohlberg von der Eine Stadt für alle Fraktion.
Dieser Ermessensspielraum ist ja auf null gesetzt, sagen Sie jetzt. Soweit wir informiert sind, gibt es dafür eben keine gesetzliche Grundlage, dass er auf null gesetzt ist. Insofern ist es ja auch Teil dieses Antrags, dass wir das uns schon nochmal angucken, ob sozusagen die Bezahlkarte das einzige Mittel ist, sozusagen, um die Leistung, die den Menschen zustehen, zur Auszahlung zu bringen.
Also das auch der Migrantenbeirat fordert noch mehr Engagement der Stadt gegen die Bezahlkarte.
Wir als Migrantenbeirat haben eine Stellungnahme zum Thema Bezahlkarte diese Woche veröffentlicht und ich wollte nur sagen, dass drin fördern wir, dass die Kommunalpolitik in Freiburg sich aktiv auf Landesebene einbringt, damit Land Baden-Württemberg ein Opt-out-Recht für Kommunen einführt, nach dem Vorbild Nordrhein-Westfalens.
Der Blick über den Tellerrand macht auch klar, dass die Bezahlkarte schnell auch auf ganz andere Personengruppen angewandt werden kann. Im rot-grün regierten Hamburg wird derzeit zum Beispiel geprüft, die Bezahlkarte auch von BezieherInnen von Bürgergeld einzuführen. Auf diesen Umstand macht auch Walter in der Rede vor dem Rathaus aufmerksam.
In den Stellungnahmen zum Referentenentwurf für ein SGB VI Anpassungsgesetz haben mittlerweile sowohl der Deutsche Landkreistag als auch der Deutsche Städtetag die Bezahlkarte ins Spiel gebracht. Der Deutsche Städtetag schreibt dazu, Zitat, hierfür muss dem Sozialleistungsträger auch jegliche Bargeldalternative wie der Ersatz von Social Cards, in Klammer Bezahlkarte, explizit ermöglicht werden. Eine Orientierung an den Formulierungen des Asylbewerberleistungsgesetzes ist wünschenswert. Zitat Ende. Die Diskussion über eine Ausweitung der ausgrenzenden Bezahlkarte sind in vollem Gang.
Und was die Karte praktisch bedeutet, dazu erklärte auf der Kundgebung eine Geflüchtete, die in Merzhausen wohnt.
Im ersten Monat, als wir die Bezahlkarte bekommen haben, da waren nur 50 Euro auf der Karte und wir müssten eigentlich so den Deutschlandticket bezahlen. 58 Euro, wie war das möglich? Man könnte nur so 50 Euro abheben und dann hat es nicht geklappt.
Alors, je suis allée parce qu'on nous a donné les magasins, on pouvait retirer les 50 euros.
Man hat uns gesagt, bei Rewe kann man ein paar Geld abheben. Und dann bin ich da gegangen und habe 10 Euro abgehoben. Und dann konnte ich einfach keine Kohle mehr abheben. Und ich musste dann trotzdem so mit dem Zug fahren und mit den Öffis. Und ich hatte dann kein Deutschlandticket und dann war das auch so, dass ich eine Strafe bekommen habe, weil ich mir das einfach nicht so organisieren konnte wegen dieser Bezahlkarte und jetzt habe ich diese Strafe und ja.
Donc face à tout cela, je me suis retrouvé en train de faire une semaine, je pouvais pas me nourrir parce que je n'avais pas d'argent.
Danach sollte ich eine Woche ohne zu essen verbringen. Bei Aldi ging ich und meine Karte war blockiert, das hat einfach nicht funktioniert. Dann bin ich bei 3 anderen Läden vorbeigegangen, auch blockiert. Und ich habe dann wirklich eine ganze Woche verbracht, ohne zu essen.
J'ai fait une semaine sans manger. Donc j'étais obligé de repartir au Transam pour les parler.
Dann habe ich nochmal Verwaltung so kontaktiert und ich musste dann noch 3-4 Tage warten, bis sie wieder so die Karte aktiviert haben. Wenn ich allein gewesen wäre, wenn ich niemanden gekannt hätte, hätte ich klauen sollen, hätte ich auch sonst mich prostituieren sollen, hätte ich was anderes machen sollen, damit ich noch was essen kann. Ja, das sind Teile von den Schwierigkeiten, die wir mit der Bezahlkarte haben.
Über Probleme mit der Karte berichtete auch eine Sozialarbeiterin vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit.
Außerdem funktioniert die Bezahlkarte häufig nicht in kleineren Läden. So wurde mir neulich berichtet, dass beispielsweise der Einkauf bei der Tafel nicht gezahlt werden konnte. 2 Personen aus einer Unterkunft, für die ich zuständig bin, berichteten von Scham, von Wut, aber auch von zivilgesellschaftlicher Solidarität. Wir durften den Einkauf so mitnehmen, ausnahmsweise. Vielleicht brauchen wir mehr Menschen, die ausnahmsweise im Sinne von Menschlichkeit handeln.
Gonna hail it.
Nach einem Bericht von Public Eye, einer Organisation aus der Schweiz, hat der Export hier verbotener Pestizide aus der EU und der Schweiz zugenommen. Spitzenreiter ist Deutschland mit 40%. Während Frankreich den Export verboten hat, scheiterte ein Verbot unter der Ampel an der FDP und ist für die neue Regierung kein Thema mehr. Radio Dreieckland sprach mit der Referentin für Landwirtschaft und Welternährung beim entwicklungspolitischen Netzwerk in Kota, Dr. Silke Bollmoor.
Frau Bollmoor, Sie haben Deutschland als Europameister der Verantwortungslosigkeit bezeichnet im Zusammenhang mit Pestizidexporten. Können Sie das genauer erläutern?
Ja, also vielleicht erstmal kurz zur Erläuterung, was ist überhaupt das Pestizidexportverbot? Also es gibt bestimmte Pestizide, bei denen wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie eben gesundheitsschädlich sind, also zum Beispiel krebserregend, fortpflanzend gefährden oder auch das Erbgut schädigen. Oder auch zum Beispiel massiv die Umwelt beeinträchtigen, wie negativ auf die Biodiversität, auf nützliche Insekten, aber auch Bienen, aber auch Bodenleben sich auswirken. Und diese Pestizide sind aufgrund ihrer eigentlich untragbaren Wirkung in der EU nicht mehr zugelassen. Und logisch wäre ja eigentlich, dass diese Stoffe auch nicht mehr in andere Länder verkauft werden dürfen. Doch das ist eben nicht die Realität. Und im Gegenteil, diese Stoffe werden weiterhin von deutschen Konzernen in den globalen Süden exportiert, wo sie eben die Böden, die Gewässer und die Menschen eben stark beeinträchtigen. Und es kam jetzt gerade vor zwei Tagen eine neue Studie heraus von der schweizerischen NGO Public Eye und Unearthed, die besagt, dass im Grunde die Exporte aus Europa sich mehr als verdoppelt haben von 2018 bis 2024, also gerade mal in 6 Jahren. Und dass Deutschland dabei der Vorreiter ist, dass also 40% der Mengen, die an diesen verbotenen Pestiziden weiterhin in die Drittstaaten exportiert werden, kommen von deutschen Konzernen. Und das meinte ich eben mit Deutschland ist Vorreiter in der Verantwortungslosigkeit.
Warum ist der deutsche Anteil so groß? Weil die anderen nicht exportieren oder weil Deutschland einfach mehr Chemieindustrie hat?
Also einerseits hat Deutschland natürlich viel Chemieindustrie. Also wir haben Bayer. Bayer zum Beispiel exportiert immer noch fleißig die sogenannten Neonicotinoide. Das sind also bienengiftige Pestizide, die hier in Europa verboten sind, weil sie eben so bienengiftig sind und weiter in den globalen Süden verkauft werden. Das ist also ein Beispiel, zum Beispiel Imidacloprid, das wird von Bayer immer noch weiter exportiert. Dann haben wir BASF und BASF ist eben in den Daten von der Public Eye Studie eben auch als der Top Nummer 1 Konzern genannt worden. Die exportieren wirklich die meisten hier verbotenen Pestizide, unter anderem Glufosinat, was eben fruchtbarkeitsschädigend ist und auch weiterhin in den globalen Süden verkauft wird. Aber wir haben auch andere Firmen, von denen wir gar nicht so viel hören, wie zum Beispiel Alzchem. Das ist eine bayerische Firma, die exportiert den Wirkstoff Cyanamid. Der ist eben seit 2008 auch in Deutschland verboten. Das ist ein Wachstumsregulator, der primär im Weinanbau und im Weintraubenanbau und aber auch in Steinfrüchten, also Aprikosen, Äpfeln und so weiter angewandt wird im globalen Süden und auch fleißig noch exportiert wird. Also einerseits haben wir natürlich mehr Industrie in Deutschland, andererseits ist es aber auch so, dass die Industrie, die, oder fangen wir mal an, ein Land innerhalb Europas ist nach vorne gedrescht und hat ein Exportverbot schon erteilt, und das ist Frankreich. Das Ergebnis ist, dass eben Firmen wie zum Beispiel Syngenta Teile ihrer Aktivitäten aus Frankreich nach Deutschland verlagern, weil es eben von Deutschland aus noch erlaubt ist, aber von Frankreich nicht. Das kann auch dazu beitragen, dass der Anteil dieser Exportmengen eben angestiegen ist.
Wie ist denn das dann mit, diese Stoffe sind in den Ländern des globalen Südens schlimm genug, aber besteht nicht auch die Gefahr, dass sie auch reimportiert werden, wenn wir zum Beispiel Wein aus Südafrika oder irgendwelche Früchte aus dortigen Anbaugebieten beziehen?
Ja, also den Wirkstoff, den ich gerade genannt habe von IceCam, das Cyanamid, das ist nicht nachweisbar. Also das hat eben wirklich nur in Anführungsstrichen den Einfluss auf die Arbeitsbedingungen, Gesundheitsbedingungen, Umweltbedingungen vor Ort, wo es angebaut wird. Aber es gibt zahlreiche andere Wirkstoffe, die eben immer wieder als Rückstände bei uns in der Nahrung gefunden werden. Und da gibt es auch eine aktuelle Studie von Foodwatch, die eben ausgewertet haben, 20.000 Lebensmittelproben, die eben von der europäischen Lebensmittelbehörde erhoben werden regelmäßig. Die haben diese 20.000 Lebensmittelproben nochmal analysiert, also durchgerechnet und haben herausgefunden, dass 5,8% davon von diesen 20.000 eben Rückstände haben. Und zwar Rückstände von insgesamt 140 in der EU verbotenen Pestizide. Und dabei sind besonders betroffen Gewürze. Also Gewürze haben immer sehr hohe, generell sehr hohe Rückstände von verbotenen Pestiziden, aber auch Bananen zum Beispiel.
Was ist mit erlaubten Pestiziden?
Also ob die auch als Rückstände gefunden wurden?
Ja. Mhm.
Ja. Ja, das auch, aber die Rückstände, Rückstandsgrenzen von verbotenen Pestiziden sind immer sehr niedrig, weil Europa ja im Grunde eigentlich damit sagen will, wir möchten diese Rückstände nicht haben. Es gibt aber immer wieder Ausnahmeregelungen, da werden die Grenzwerte hochgesetzt und darum sprechen wir eben auch für eine Nulltoleranz, also dass man diese Pestizide, die verboten sind, eben überhaupt nicht mehr nachweisen kann. Bei denen, die hier nicht verboten sind, sind die Grenzwerte auch höher und werden auch regelmäßig auch höher gesetzt, wie zum Beispiel bei Glyphosat, weil man den Grenzwert eigentlich gar nicht mehr einhalten kann, weil eben weltweit so viel Glyphosat zum Beispiel eingesetzt wird. Und Glyphosat ist ja noch in Deutschland erlaubt.
Was müsste jetzt eigentlich geschehen? Tut sich da, also ich höre da von 140 Stoffen und so weiter, klingt ja ziemlich alarmierend. Geschieht da in der Politik nichts dazu?
Ja, also wir waren eigentlich schon mal auf einem guten Weg, denn Deutschland hat während der Ampelzeit, Ampelregierung, einen Referentenentwurf vorgelegt, das Landwirtschaftsministerium mit damals Cem Özdemir. Es wurde aber leider, ist es nicht durchs Kabinett gegangen, weil die FDP blockiert hat. Es stand aber auch damals im Koalitionsvertrag, also wir waren wirklich schon sehr weit. Jetzt, in der jetzigen Regierung, hat das Thema es noch nicht mal in den Koalitionsvertrag geschafft. Und das Thema ist absolut überhaupt nicht präsent, gerade in der Politik. Und die Exporte laufen dann eben weiterhin noch.
Also so
und was passieren muss, ist natürlich ein Exportverbot von sowohl Produkten als auch Wirkstoffen. Und das nicht nur aus Deutschland. Also Deutschland ist erstmal wichtig, weil eben die 40% der Mengen aus Deutschland kommen. Mhm. Und das ist eben hoch, wenn man sich ganz Europa anschaut. Aber dann natürlich auch auf EU-Level.
Ja, das sind so Anliegen, die dann vielleicht in der Politik als Ideologie abgetan würden.
Ja, wir haben, das Wort Ideologie hört man immer auch sehr häufig. Aber wenn man sich dann zum Beispiel die Länder vor Ort auch anschaut, wo die Pestizide eben auch angewandt werden und exportiert werden, es ist nicht so, dass die Länder diese Pestizide unbedingt wollen. Also die Regierung muss natürlich zusagen, dass die Pestizide importiert werden, aber letztendlich die Bauern und Bäuerinnen, die letztendlich die Lebensmittel herstellen für sich und auch für den Export, brauchen teilweise diese Pestizide eigentlich gar nicht, weil sie eben auch agrarökologische Methoden schon anwenden, wo man gar keine Pestizide benötigt. Das Problem ist einfach nur, dass diese hier verbotenen Pestizide einfach auch sehr billig in den Ländern verkauft werden. Also die sind billiger als zum Beispiel biologisch basierte Pestizide, ne? Also so natürliche Pestizide aus zum Beispiel Niem vor Ort in Afrika gemacht. Die sind billiger, das heißt, sie überschwemmen dann natürlich den Markt und hemmen eben auch die Innovationsförderung und die Alternativen vor Ort. Aber letztendlich sehen wir immer wieder, dass es Bauern und Bäuerinnen gibt, die eben und viele, die eben diese Pestizide überhaupt nicht mehr nutzen und auch nie genutzt haben und nicht brauchen. Und da entsteht natürlich eine Abhängigkeit, die schwierig ist. Und gerade vor Ort sind eben die Regulierungsbehörden eigentlich chronisch unterfinanziert. Also sie können die Pestizide gar nicht richtig analysieren. Also wie haben die jetzt ein Risiko vor Ort unter lokalen Bedingungen? Sind nicht genug Leute vor Ort, sie sind chronisch unterfinanziert, dann es gibt zum Beispiel auch keine Monitoringprogramme, also wir wissen gar nicht, wie viele Pestizide sind eigentlich in den Oberflächengewässern oder hat es dort einen Einfluss auf die Bienen und auf die anderen Bestäuber. Das ist alles irgendwie noch im Ungewissen, weil eben die Kapazität auch gar nicht so da ist wie jetzt hier in Europa. In Europa wissen wir, 40% der Oberflächengewässer sind mittlerweile mit Pestiziden verschmutzt und Grundgewässer haben Probleme mit Pestizidbelastungen. 70% der Insekten sind zurückgegangen. Aber all dieses Wissen ist eben vor Ort im globalen Süden teilweise nicht vorhanden und gerade die Pestizide, die eben hier verboten sind, haben natürlich genau auf diese Dinge eben einen großen Einfluss. Und das ist natürlich auch ein großes Risiko für die Ernährungssicherheit, denn die Bauern und Bäuerinnen brauchen Bestäuber, sie brauchen gesunden Boden, mit gesundem Boden leben, was alles durch diese Pestizide eben beeinflusst werden kann.
Und was macht nun Incota?
Ja, also wir bei Incota setzen uns eben weiterhin für das Exportverbot von diesen verbotenen Pestiziden ein, politisch, aber auch in der Bildungsarbeit. Und wir gehen ab November auf eine Filmtour in ganz Deutschland, wo wir den Film Toxic Harvest zeigen. Das ist auf unserer Webpage, da können Sie gerne raufgehen und schauen, wo und wann welche Termine sind. Kommen Sie gerne vorbei oder Sie können uns auch kontaktieren und den Film selber zeigen. Und wir haben eine Petition gestartet, die eben das EU-Exportverbot fordert an die Frau von der Leyen. Und auch da können Sie gerne noch mitmachen und die Petition unterschreiben.
Will you have me? I hope that I'm not out of line, but I would like you. Help me spend some of my time. You know this afternoon might be the last one of its kind. And this feeling's new and so sublime. I thought I needed advice on what I need to do. Seeing the sky's a lighter shade of blue. I have nowhere to be, but I would like to be with you. Let's get some early evening sun and some ice cream too.
Nicolas Sarkozy, ehemaliger Präsident von Frankreich, ist von einem Pariser Strafgericht schuldig gesprochen worden. Wegen krimineller Vereinigung im Zusammenhang mit Wahlkampfgeldern aus Libyen. Ihm drohen nun 5 Jahre Haft. Wir haben mit unserem Korrespondenten Bernhard Schmid, freier Journalist, Autor und Jurist aus Paris gesprochen.
Sarkozy in zwei Punkten freigesprochen. Die nutzt er auch gleich, um die Verurteilung im dritten Punkt, nämlich Teilhabe in einer kriminellen Vereinigung, auch politisch zentral anzugreifen. Bernard, erklär uns ein bisschen, warum wird er freigesprochen in zwei Punkten, Hauptanklagepunkten, nämlich der Bestechlichkeit und der Finanzierung aus Bestechungsgeldern seines Wahlkampfes, und warum wird er trotzdem in der kriminellen Vereinigung dann für schuldig befunden?
Also er wurde in 3 von 4 Anklagepunkten freigesprochen. Keine persönliche Bereicherung, keine Wahlkampffinanzierung, aber aus Mangel an Beweisen. Die Sache beginnt im Oktober 2005. Sarkozy ist damals Innenminister. Mit einem Treffen zwei seiner hochrangigsten oder höchstrangigen Berater und beides späteren Minister, Claude Guéant und Brice Hortefeux, in Libyen, in Tripolis, mit einem hochrangigen libyschen Funktionär, nämlich Abdallah Senussi. Senussi war eine rechte Hand des damaligen Staatsführers und in Anführungszeichen, dicken Anführungszeichen, Revolutionsführers Muammar Gaddafi, der 42 Jahre bis zu seinem Tod im September 2011 an der Macht war. 42 Jahre, September 1969 bis September 2011. Senussi ist unter anderem auch verantwortlich für, neben diversen anderen Taten und Missetaten, für den Abschuss einer französischen Passagiermaschine 1989 im Rahmen eines Terroranschlages, bei dem 57 Franzosen und französische Staatsbürger ums Leben kamen. Deswegen hat die Justiz dieses Treffen mit einem roten Kreuz markiert. Natürlich ging es bei diesem Treffen, also natürlich jetzt von der Herleitung und dem Sinnzusammenhang, natürlich ging es bei diesem Treffen um die Einfädelung gemeinsamer Zusammenarbeit des damaligen libyschen Regimes mit den Sarkozy-Leuten, mit Sarkozy und seiner Umgebung. Und natürlich ging es dabei auch um die Vorbereitung dessen, was sicherlich Tatsache war, nämlich der illegalen Finanzierung, zum Teil über Libyen, da gab es natürlich noch andere illegale Finanzflüsse, des Präsidentschaftswahlkampfs, der dann Nicolas Sarkozy am 6. Mai 2007 an die Präsidentschaft führte. Nur die Finanzflüsse sind nicht nachzuweisen. Nachzuweisen ist aber das Treffen, das Vorbereitungstreffen. Deswegen wurde er schuldig gesprochen in dem Punkt, der nachweisbar ist. Und der Rest ergibt natürlich Sinn zusammen mit dem, wofür er schuldig gesprochen wurde. Aber der Rest ist nicht nachweisbar.
Aber das ist ja schon irgendwo ein bisschen komisch, nicht? Also da ist jemand Staatschef, hat seine Beauftragten aus seinem Umfeld, die wieder, was weiß ich, Beziehungen einleiten. Es muss ja schon ein Anflug dessen sein, um ihn dann wegen krimineller Vereinigung zu verurteilen.
Das Treffen ist nachgewiesen.
Das Treffen, aber die Frage, wenn der Inhalt des Gespräches in zumindest 3 Punkten nicht nachweisbar ist, wo bleibt die kriminelle Vereinigung dann?
Also nachgewiesen ist zumindest, dass das Treffen dazu diente, eine solche illegale Finanzierung einzuleiten. Das ergibt sich, die Urteilsbegründung umfasst 380 Seiten, das heißt, das Urteil ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Die Lesart ist möglich, sagen wir mal, auf einem Bild sieht man halt nicht, was nicht mit sichtbare Farbe markiert ist. Das heißt, es gibt Stellen auf dem Bild, die mit unsichtbarer Farbe markiert sind. Das Bild der Realität umfasst sicherlich illegale Finanzflüsse, nur sind sie im Moment mit unsichtbarer Farbe oder mit weißer Farbe auf weißem Grund markiert und also nicht sichtbar gemacht. Aber das, was dahin führte, ist sichtbar, und das ist Gegenstand dieses Treffens, war das, was es dann tatsächlich später geben sollte. Einzufädeln, das ist nachzuweisen.
Okay.
Also nachgewiesen ist im Übrigen auch der politische Zusammenhang, weil, also Sarkozy war damals nicht Staatschef, er war Innenminister. Nachgewiesen ist aber, dass er am Abend seiner Wahl, am 6. Mai oder 5. Mai, 5. Mai 2007, eine Ansprache hielt, in der er diverse Ankündigungen tätigte. Damals trat er eher in neokonservativen Sprech auf als interventionistischer Außenpolitiker. Da gibt es wie bei vielen regierenden politischen Blöcken unterschiedliche Phasen. Aber er trat, wie erwähnt, da sehr mit einem mit einer Ankündigung diverser außenpolitischer Interventionen auf. Und eine der prominentesten Ankündigungen in dieser Ansprache am Abend, am Wahlabend im Mai 2007 war, dass er jetzt die Freilassung der in Libyen inhaftierten bulgarischen Krankenschwestern erwirken werde. Das war erst wenn man nicht auf dem Laufenden dessen war, was vorher passierte, was sich ja auch der Kenntnis der Öffentlichkeit entzog. Erstmal als Ankündigung einer harten interventionistischen Außenpolitik verstehen, nach dem Motto, jetzt werden wir dem libyschen Regime aber mal zeigen, wo der Hammer hängt. So war es aber nicht, sondern kurz darauf gab es den offenen Deal, und das war öffentlich, das war in den Medien, wurde breit rauf und runter behandelt. Es gab zwei Monate später die Reise erst von Cecilia Sarkozy, der damaligen Ehefrau Nicolas Sarkozy, und dann von ihm selbst nach Tripolis und Benghazi. Sarkozy war am 25. Juli 2007 dort im Rahmen einer Afrika-Reise, die dann gleich in drei Länder führte, nach Libyen, nach Dakar, also in den Senegal, und nach Gabun. Und bei diesem Treffen wurde die Freilassung der 6 bulgarischen Krankenschwestern verkündet. Die saßen da also seit mehreren Jahren in Haft, weil denen vorgeworfen worden war, angeblich bewusst verschwörerisch die AIDS-Verseuchung von Krankenhauspatienten, darunter Kindern, in Benghazi, der zweitgrößten Stadt Libyens, verursacht zu haben. Also diese AIDS-Verseuchung gab es aber, weil die schlicht und einfach HIV-verseuchte Blutkonserven benutzt hatten. Das war keine Verschwörung, sondern das war verspätetes Austauschen von HIV-verseuchten Blutkonserven. Das Problem, die Problematik gab es in Europa in den 1980er Jahren.
Ja.
In Frankreich gab es einen großen Protest dazu, unter anderem gegen den damaligen Premierminister Laurent Fabius. Und Sarkozy kündigte also an, ich werde dafür sorgen, dass sie freigelassen werden. Was er dann tat, ist, dass er hinreiste. Die Reise war natürlich vorbereitet worden durch Reisen seiner diversen Leutnants, unter anderem der vorher erwähnten, die auch jetzt respektive 2 und 6 Jahre Haft erhielten für ihre Rolle dabei, die beiden Ex-Minister. Und die Reise seiner Ehefrau Cecilia Sarkozy, die also die Woche vor Nicolas Sarkozys Auftritt, die Woche davor schon in Libyen verbrachte. Und es war keine Einschüchterung, keine muskelbewährte Außenpolitik, die zu dem Ergebnis führte, sondern ein offener Deal mit dem libyschen Regime. Dazu zählte die Ankündigung von Atom- und Rüstungseinkäufen durch das libysche Regime. Und ein weiteres Fallout-Produkt davon war dann der damals auch in den Medien sehr rauf und runter behandelte Staatsbesuch umgekehrt von Gaddafi in Paris. Das war der berühmte Auftritt im Dezember 2007, also eine Woche lang sein Zelt im Hof des Élysée-Palastes.
Kommt mir sofort wieder hoch, ja. War auf jeden Fall ein guter publizistischer Gag, auch für das Regime damals.
Gut. Ja, das stimmt. Also
thank you.
diesen Mittwoch tagte der Bauausschuss des Freiburger Gemeinderats. Michael war für Radio Dreieckland dabei und berichtete heute Morgen im Interview.
Was waren die zentralen Punkte im Bauausschuss?
Also für mich stand da unter der Oberschrift eine Lobeshymne der Gemeinderäte an die Bauverwaltung. Das bezog sich sowohl auf das Konzept für einen Sport- und Bewegungspark im neuen Stadtteil, wo viel gelobt worden ist, die Verwaltung dafür, dass sie eingegangen ist auf die Verlagerung der Ausweitung des Spielfeldes oder eines neuen Spielfeldes in Kunstrasen, Optik- und Rumsrasenversiegelung. Durch die Verlagerung in Richtung nördlich, sodass die Baumbestände dann in 50 Meter Tiefe erhalten bleiben können. Da aber rundherum alles nur 30 Meter ist, ist die Existenz dieses Dings, dieses Waldes nicht mehr existent, weil mindestens 30 Meter muss ein Wald sein. Und der wird nun vollgeklotzt mit zwar in die Höhe gehenden Funktionsgebäuden für den Rieselfeldverein, Sportverein und wird auch in weiterem Verlauf auch noch mal ausgedünnt werden, dort wo die Radfahrmagistrale durchgehen soll in Richtung Dorfmitte dann oder Stadtquartiersmitte. Aber auch dort soll dann westlich davon ein sogenannter Park angelegt werden. Das heißt, da wird auch nochmal kräftig rausgerodet. Ich habe jetzt nicht im Kopf, aber es sind insgesamt nochmal 7000 Quadratmeter, die da rausgeholzt werden.
Betont wird dann immer, dass ja auch noch neue Bäume da gepflanzt werden.
Aber die Räte waren völlig davon begeistert und haben die Verwaltung dafür gelobt. Und da das auch ein Beteiligungsverfahren gewesen ist, wo man wieder mit ausgewählten Bürgerinnen und Interessenhaltern, insbesondere dem Sportverein RVO, verhandelt hat, wurde dieses Lob aufgegriffen. Ja gut,
ein
also das
Ninja,
ist der erste Lob.
Ein Ninja-Parcours soll unter anderem erstellt werden, was auch immer das ist.
Ja gut, ich meine, wir sind jetzt nicht mehr so dran, aber ich glaube, viele Teile der Jugend begeistert, dass demnächst wird es wahrscheinlich ein virtueller Ninja-Parcours sein, aber KI gesteuert, ich weiß nicht. Also ich
auf
meine, man
wird bestimmt sehr insgesamt das ganz nett werden, ob dafür wirklich noch weiter Wald gerodet werden müsste. Das ist zumindest höchst diskutabel. Weiterer Punkt.
Aber nicht im Rat.
War nicht im Rat, genau. Weiterer Punkt war der Lärmaktionsplan. Es wurde ja schon vielfach berichtet, dass es Tempo 30 insgesamt öfter ausgeweitet werden soll. Was waren noch?
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch, dass also da finde ich auch das Lob angebracht. Weniger finde ich es mit der Bedeckthaltung in Bezug, dass die Planungshoheit gerade was Hochdorf angeht, mit den dortigen unterlassenen Lärmschutzmaßnahmen entlang der Autobahn, dass dies nicht als Zentralaufgabe der Stadt mit angegangen wird in Verhandlungen mit dem Bund bzw. der Autobahn GmbH, die auf ihren Recht insistiert, da das so zu machen. Also ich denke, da ist auch das beim Lärmaktionsplankonzept ist nach meiner Beobachtung durchaus ein Lob, was die Vorarbeiten angeht, angebracht gewesen.
Weiter ging es mit dem Güterbahnhof-Areal. Was ist da Stand der Dinge? Was wurde da vermeldet?
Da geht es eigentlich im Prinzip nur darum, dass im Prinzip die Freiburger Stadtbau die Baugebiete, die Aureles zugesagt hat im städtebaulichen Vertrag der Erschließung dieses gesamten Güterbahnhofs Nordgebiets, dass dort dies jetzt, was die Grundstücke, die der Stadt zugewiesen sind, das ist also praktisch an dieser südlichen Ecke, also wenn man links davon denkt, von dem, was jetzt schon ist, mit den alten Güterbahnhallen, da sind nachher bei der nächsten Straße noch zwei große zu bebauende Flächen, also da war, glaube ich, die Tankstelle oder sonst was drauf, die sollen jetzt an die Stadtbau gehen und das muss also im Prinzip angepasst werden im städtebaulichen und öffentlich-rechtlichen Vertrag für die Erschließung und dafür wird der Gemeinderat dann am Dienstag wohl auch das entsprechende Plazit geben und das ist, abgesehen davon, dass die Stadtbau ein bisschen zu teuer baut und auch nicht, wenn sie dann tatsächlich sozial gebundenen Wohnraum dort bauen würde, wäre das sicherlich nicht das Falscheste.
Weiter ging's, wir hatten es in der Sendung schon, das Thema Bauturbo, was auch Aufstockung vereinfachen soll. Die Stadt Freiburg will schon jetzt aufstocken, vereinfachen, und zwar
Kurzmaulstraße, Tannhauser Straße, Lichtenbergstraße sind die drei Straßen.
Auf jeden Fall ist das der Bereich nicht so ewig weit weg vom Seepark und den zwischen Seepark und dem großen Bereich der Kleingärten gelegen. Es handelt sich um Einfamilienhaussiedlung und dort oder hauptsächlich Einfamilienhaussiedlung. Da soll vereinfacht möglich werden, aufzustocken. Erstmal ja eine gute Sache, oder?
Kann man so sagen, ja. Also weil im Prinzip tatsächlich auch so ein Modell da vorgelegt worden ist. Das Problem im unbeplanten Innenbereich ist es ja, jetzt in diesem Fall, ist, dass natürlich die Schwierigkeit der Einpassung dann natürlich passieren kann, dass dann der eine sagt, ja, aber ich will das neue Geschoss, was ich draufsetzen darf, dann auch so machen, dass ich das von außen erschließen will. Und dann taucht natürlich das Problem auf, was sagt der Nachbar, wenn der Nachbar nicht mitspielt und so weiter. Diese Probleme werden dann auftauchen. Also das ist auch kurz erörtert worden und die Verwaltung will dort dann Anregungen geben, dass man ja auch die erweiterten Stockwerke ja auch mit einer gemeinsamen Treppe über drei Häuser zum Beispiel auch erschließen kann, etc. Also ja, es ist es kommt auf den ersten Blick, da die Kubatur, ja, Kubatur nennen die das, ich weiß gar nicht, sie meinen, glaube ich, die Dachneigung und so weiter dabei, die 20%, dass ja alles erhalten wird und auch so die wird das wahrscheinlich dann so eine Mustervorlage sein, die vielleicht auch relevant sein könnte, sage ich jetzt mal, in den, obwohl da ist eben halt ein Bebauungsplan gewesen, jetzt ist er ja aufgehoben worden, diese Erhaltungssatzung zumindest, wo also die bauliche Erhaltungssatzung hinten im östlichen Gebiet, im Waldsee dort, angrenzend an das Stadion, Dreisamstadion, da ist das ja auch so ein großes Thema gewesen, die Satzung ist aufgehoben und da wird das dann vielleicht auch als ein Musterbeispiel, das dann erhalten werden kann, nicht die Versiegelung weiter von Grünflächen, sondern dass in der Aufstockung dann solche Genehmigungen dann erfolgen können.
So war so, dann. Den Plänen in Betzenhausen entscheiden wird natürlich dann auch, wie der entstehende Wohnraum, was dort falls es vermietet wird, für ja. Mieten aufgerufen werden. Ja, und ja. Schließlich ging es noch um die Unterviere, Unterviere Nord. Um was ging es da?
Da wollte ich jetzt mal loben, die Bauverwaltung bzw. Stadtplanungsamt, weil dort wurde extra die jetzt ist mir mit der Name entfallen, tut mir jetzt leid, eingeladen und sie hat nochmal genau erklärt, welche strategische Bedeutung eigentlich die Grünflächen im Innenbereich in der Unterviere Nord haben, nämlich, dass sie dämpfen die Hitzeentwicklung in diesem Quartier, was eine relativ hohe sein würde, wenn in der zweiten Reihe bebaut werden würde. Und zum ersten Mal haben sich dann alle Rätinnen und Räte dazu bereit erklärt, das jetzt mal zu akzeptieren. Das war ja vorher noch ganz anders, aber der Stadtplanungsamtschef hat dort seine Frau, die diese Klimaanpassungsziele in Bezug auf Hitzeentwicklungsplan oder auch Kehrseite wäre dann noch das Regenwasser, Rückhaltung, Schwammschadtkonzepte, dort das fachlich mal erläutern lassen, was das bedeuten wird und weshalb das offen gehalten werden muss und weshalb da Rahmenbedingungen gesetzt werden müssen, die eben verhindern, dass alles die Flächen dort versiegelt werden, weil schon dort jetzt eine ziemlich hohe Hitzeentwicklung ist und die dann als Hitzespot weiter ausgebaut werden würde. Und dass das auch ein abwägungsrelevantes oder vorrangig abwägungsrelevantes Interesse bei Bauanträgen dann sein wird. Selbst im vereinfachten Verfahren.
Soweit zum Bauausschuss des Freiburger Gemeinderats. Mehr dann auf rdl.de zu einem späteren Zeitpunkt. Und,
wenn mein Effekt vorbei ist, ja.
Dort könnt ihr auch auf rdl.de die Beiträge dieser Sendung nachhören. Die ist jetzt zu Ende. Dafür verantwortlich war der Fabian und der sagt Tschüss und auf Wiederhören.
Ein Bericht über die Sitzung des Bauausschusses des Freiburger Gemeinderats. Diesen Mittwoch, den 24. September, war das von unserem Kollegen Michael. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 26. September 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Es geht ums Vergehen. Wer am Ende Nasen vorn hat, der darf dann keiner sehen. Wer was spürt, der wird wissen, dafür breitet's zwei Leben. Schon viel wieder gesehen. Und am schwerreichen Bank, wo ist an seinem Geld nicht viel ging, hat's verspult, weil er gewusst hat, dafür brech jetzt zwei Leben.